ARD. SWR Kultur. Forum. Drecksarbeit in Zeiten des Krieges. Wie beschädigt ist das Völkerrecht? Das Völkerrecht entstand auf den Ruinen des Zweiten Weltkriegs. Es wird seitdem immer wieder missachtet, moralisiert oder muss als Begründung herhalten für politisches und militärisches Handeln. Beispiele gibt es viele. Zuletzt hat die israelische Regierung damit ihren Angriff auf die iranischen Atomanlagen begründet. Erleben wir eine immer stärkere Erosion des Gewaltverbots? Wie stark ist das Völkerrecht unter Druck geraten? Darüber reden wir im heutigen SWR-Kulturforum mit Dr. Katharina Stein, Juristin am Freiburger Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Andreas Schüller, Co-Programmleiter des Bereichs Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung beim European Center for Constitutional and Human Rights, eine regierungsunabhängige Organisation in Berlin. Und Christian Walter, Professor am Lehrstuhl für Völkerrecht und öffentliches Recht der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Walter, der inzwischen sogenannte Zwölf-Tage-Krieg zwischen Israel und dem Iran und immer wieder der russische Großangriff auf die Ukraine. Die letzten Wochen sind ja geprägt von Debatten über das Völkerrecht. Wie stark steht es denn unter Druck?
Ja, man kann schon an den Reaktionen auch in der Völkerrechtswissenschaft, in den Diskussionen untereinander sehr deutlich merken, dass es unter Druck steht. Ich finde, man merkt es auch in der Öffentlichkeit. Vielleicht ist ja das große Interesse, unter anderem, was sich auch in dieser Sendung zeigt, Ausdruck eben doch auch einer Beunruhigung über das, was mit dem Völkerrecht passiert. Vielleicht auch eines veränderten Sicherheitsgefühls. Wir haben uns ja sehr auf das Völkerrecht verlassen, gerade in Deutschland. Und offenbar nimmt man in breiten Teilen wahr, dass sich da etwas ändert.
Herr Schüller, wie sehen Sie das?
Naja, wenn man geschichtlich zurückschaut, gab es natürlich immer Phasen, in denen das Völkerrecht unter Druck war oder von bestimmten Staaten nicht beachtet wurde. Und so eine Phase ist spätestens, würde ich sagen, mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 wieder eingetreten, vielleicht auch schon davor. Und dadurch, was jetzt im Nahen Osten passiert, verstärkt sich das nochmal dadurch, dass eine ganze Reihe von Staaten das Völkerrecht weniger beachten oder nicht mehr beachten und damit natürlich auch das Recht als solches und die Institutionen unter Druck geraten. Aber wie gesagt, das ist auch eine Situation, die nicht komplett neu ist und mit der man entsprechend auch umgehen muss, was die Durchsetzung, die Stärkung des Rechts betrifft, in der Hoffnung, dass es dann auch wieder stärker beachtet wird in der Zukunft irgendwann.
Das sei die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Für diese Worte über Israels Angriff auf die iranischen Atomanlagen ist Bundeskanzler Merz sehr stark kritisiert worden. Frau Stein, passt diese Wortwahl des Bundeskanzlers in gewisser Weise zu dieser ersten Bestandsaufnahme, die wir gerade gehört haben?
Also ich möchte sagen, dass ich die Wortwahl von Merz nicht in Ordnung finde. Ich glaube, die unterstreicht genau das, was das Problem des Völkerrechts ist, dass hier moralische Vorstellungen und harte Rechtsregeln aufeinandertreffen, manchmal parallel gehen, manchmal eben nicht. Viel politischer Wille und Machtgedanken dahinter stehen. Und wenn man so über das Völkerrecht spricht, dann redet man es halt kaputt. Und dann darf man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn es einem irgendwann nicht mehr hilft. Insofern halte ich das für brandgefährlich, so über Völkerrecht und die Rechtsordnung zu sprechen und auch damit über andere Staaten Urteile zu fällen.
Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was meinen Sie, Urteile fällen über andere Staaten?
Also mit der Aussage geht ja eine rechtliche Bewertung einher. Also die liegt ihm ja zugrunde. Er sagt, das ist eine Drecksarbeit, die gemacht werden muss. Ergo, hier herrscht Legitimität für das Handeln. Legitimität darf aber eigentlich nicht der Grundsatz sein, nachdem wir so etwas im Krieg bewerten, sondern das ist Legalität. Und Legalität richtet sich eben nach der UN-Charta, nach dem Gewaltverbot, nach dem Recht auf Selbstverteidigung. Auch hier gibt es Spielräume, hier gibt es Auslegungen, hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber mit Drecksarbeit zieht man einfach das Niveau auf eine Ebene herunter, die dem Völkerrecht nicht würdig ist.
Wie sollte man also über diesen Krieg Israel und Iran diskutieren? Also die meisten oder sehr viele Völkerrechtsexpertinnen und Experten sagen ja, es verstößt gegen das Völkerrecht, Herr Walter.
Ja, das stimmt. Die meisten sehen das so. Zugleich muss man sehen, dass es durchaus auch Positionen gibt, die ein bisschen zumindest auf einer anderen Ebene auch in eine andere Richtung argumentieren. So wird etwa von einigen die Auffassung vertreten, es gehe eigentlich gar nicht um eine Verteidigungshandlung, die jetzt begonnen habe, sondern man müsse den gesamten Konflikt zwischen Israel und auch den Proxys des Iran, also Hisbollah, die Houthis und auch die Hamas, mit einbeziehen. Und dann habe der Konflikt schon sehr viel früher begonnen. Und dann gehe es gar nicht um die Rechtfertigung der Auslösung, sondern um eine Maßnahme innerhalb eines schon laufenden Krieges. Das ist zum Beispiel was man aus Israel jetzt sehr stark hört. Vielleicht ist das auch Ausdruck des Umstands, dass eben doch auch rechtlich weiter über die Fragen nachgedacht wird und darüber Auseinandersetzungen stattfinden. Was ich aber auch gleich dazu sagen möchte, wenn man sich auf solche Argumentationen einlässt, dann verschiebt das natürlich schon auch ein Stück weit das, was man bisher als zulässig angesehen hat.
Völkerrecht ist Konsensrecht, heißt es immer, weil es nur funktioniert, wenn sich Staaten daran halten, weil es eben keine Weltpolizei gibt, die das Ganze durchsetzen kann. In was für einer Situation sind wir denn eigentlich im Moment, Herr Schüller?
Naja, was die Durchsetzung betrifft, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen die Staatengemeinschaft haben es, oder auch teilweise dann die Gerichte, das heißt der Internationale Gerichtshof in Den Haag, der Internationale Strafgerichtshof, UN-Mechanismen, die es gibt, Ausschüsse und so weiter und auch die Möglichkeit zu sanktionieren, Resolutionen zu erlassen und im Rahmen der Diplomatie. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach auch zu sehen, dass in der UN-Charta angelegt ist, wie Konfliktlösung geschehen kann. Also erstmal mit friedlichen Mitteln, mit Vermittlung, mit Verhandlungen, eventuell dann aber auch mit Sanktionen und schärferen Mitteln. Aber die Ausübung von Gewalt ist nur das allerletzte Mittel, wenn die Maßnahmen vorher nicht gegriffen haben und letztlich auch dann nur, wenn der Sicherheitsrat das so beschließt und dann in ganz konkreten Fällen, wo ein unmittelbarer Angriff stattfindet oder bevorsteht, dann das Selbstverteidigungsrecht. Also es ist ja angelegt, dass es so eine Stufung gibt, wie mit Konflikten umgegangen wird. Und ich denke, man muss schon festhalten, dass zum einen der Iran Völkerrecht verletzt, aber auch Israel jetzt. Und das ist halt diese Gewaltspirale, die das Recht eigentlich eindämmen soll und auch Mittel dafür vorsieht, wie dies geschieht. Die Durchsetzung bleibt natürlich zum Teil den Staaten überlassen, wie weit sie sich daran halten. Aber es gibt, wie gesagt, auch eine Reihe von Möglichkeiten dann von anderen Staaten oder auch innerhalb der UN darauf zu reagieren.
Was passiert denn, wenn sozusagen der Krieg bereits läuft und nicht der Frieden bewahrt werden konnte, so wie es eigentlich das Völkerrecht ja vorsieht, und die Staaten sich einfach dann nicht daran halten? Was ist denn dann?
Ja, dann liegt ein international bewaffneter Konflikt vor, wenn wir hier zwei Staaten haben, die miteinander im Krieg sind. Im international bewaffneten Konflikt gilt dann eine ganz spezielle Form des Völkerrechts, das sogenannte humanitäre Völkerrecht. Das ist vielen bekannt, das sind vor allem die Genfer Konventionen. Und die regeln eben, welche Regeln es im Krieg gibt. Also wie sich Soldatinnen und Soldaten zu verhalten haben, was angegriffen werden darf, was legitime Ziele sind und was nicht. Und was vielleicht hier nochmal erwähnenswert ist, ist, dass das humanitäre Völkerrecht gilt, unabhängig davon, wer Aggressor und wer in Selbstverteidigung gehandelt hat. Das gilt für alle gleich. Also die Frage, die vielleicht auch vor allem moralische Frage nach Schuld, auch eine sehr groß politische Frage, die spielt eben das humanitäre Völkerrecht nicht mit hinein. Die Person, die sich in Selbstverteidigung wehrt, darf nicht mehr als die Person, die angegriffen hat, wenn der Krieg einmal losgegangen ist. Und das ist eine Errungenschaft, die wir nicht einfach so weggeben sollten, indem wir über Drecksarbeit sprechen oder indem wir unterschiedliche Maßstäbe anlegen.
Gleichzeitig ist ja fast nicht so politisch wie der UN-Sicherheitsrat. Die Vetomöglichkeit der Atommächte, die dort drin sitzen, die behindern ja sozusagen zum Beispiel, dass ein Krieg mit UN-Mandat geführt werden könnte.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig muss man eben sagen, das ist der Kompromiss 1945 gewesen. Bis dahin, das haben wir ja im russischen Angriff auf die Ukraine gesehen, bis dahin, dass ein Staat in eigener Sache ein Veto einlegen kann, was Russland ja gemacht hat. Das ist damals 1945 schon diskutiert worden. England wollte das verhindern mit der schönen Überlegung, dass eben niemand in eigener Sache Richter sein kann. Aber das war gegenüber Stalin nicht durchzusetzen. Und deswegen ist eben auch die Möglichkeit geblieben, ein Veto in eigener Sache einzulegen. Und in der Ukraine-Situation ja noch mit der zusätzlichen Pointe, dass Russland in dem Moment auch noch den Vorsitz im Sicherheitsrat hat. Also es wurde über den russischen Angriff auf die Ukraine unter russischem Vorsitz im Sicherheitsrat verhandelt.
Ja, da zeigen sich, würde ich sagen, sehr gut hier die Absurditäten ein bisschen und auch die Doppelstandards, die es im Völkerrecht gibt. Also wie in jeder Ordnung wird hier eine Hegemonialstellung ausgenutzt und die hat sich eben nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben durch eben die politische Lage nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Herr Walter ganz richtig gesagt hat. Und dann schlagen eben deutlich die Eigeninteressen mancher Staaten, die Wertevorstellungen und Kollektivinteressen anderer. Und dann hat man den UN-Sicherheitsrat mit Vetorechten, der unreformierbar wirkt. Und es ergibt sich eben diese fast absurde Situation, dass Russland über sich selber entscheiden kann.
Sie sagen wirkt, das heißt, möglicherweise wäre der UN-Sicherheitsrat doch reformierbar?
Nein, ich glaube, das ist einfach nur eine leichte Formulierung der Hoffnung, dass ich das nicht ganz, also man kann ja träumen, aber keine der 5 Vetomächte würde diese Stellung aufgeben. Und das ist natürlich auf einer, sagen wir mal, politischen Ebene auch verständlich. Warum sollte ich meine absolute Machtstellung für andere verringern?
Ja, also zum einen sind es die 5 Ständigen, die natürlich kein Interesse dran haben, aber es hat ja in den letzten, sagen wir 20 Jahren immer wieder Debatten über Reformen gegeben, insbesondere eben auch Staaten aus Afrika mit einem ständigen Sitz in den Sicherheitsrat zu bekommen. Weil es gibt eben auch 4 Kandidaten, die dafür sehr stark geworben haben, darunter Deutschland, Japan und Brasilien. Und es war eben immer so, dass es für diese auch jeweils auf dem jeweiligen Kontinent andere Staaten gab, die das verhindert haben. Also Argentinien hatte kein Interesse, dass Brasilien einen ständigen Sitz bekommt. Italien hatte kein Interesse, dass Deutschland einen ständigen Sitz bekommt. Also es sind nicht nur, will ich damit sagen, die 5 Vetomächte, die das verhindert haben. Es ist auch so ein bisschen auf der Ebene drunter ein Konflikt zwischen Konkurrenten um mögliche zusätzliche ständige Sitze, der die Reform letztlich verhindert hat.
Wir waren ja gerade schon ein bisschen in der Rückschau. 1945 waren wir jetzt schon. Ich springe mal ins Jahr 2003, als es den Irakkrieg gab, den die USA geführt haben. Damals waren Frankreich, Deutschland und Luxemburg klar und haben gesagt, das verstößt gegen das Völkerrecht. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die G7 gerade bei ihrem Treffen in Kanada als Statement abgegeben haben, da haben sie betont, das Selbstverteidigungsrecht Israels ist klar. Was hat sich, Herr Schüller, in diesen Jahren geändert?
Ich glaube, es ändert sich das prinzipielle Unterstützen des Völkerrechts auch von Demokratien, von den Staaten hier. Das Drecksarbeitszitat hatten wir ja schon. Es geht in die Richtung auch eine potenzielle Einladung an den israelischen Premierminister, der per Haftbefehl gesucht wird, negiert das Recht auch. Und das haben wir in der G7, dass es da einheitlich zu dieser Äußerung kommt, auch gesehen, dass das Völkerrecht stärker machtpolitisch wieder eingesetzt wird, weniger prinzipiengetreu und ohne doppelte Standards, sondern eher das, was einem nutzt. Oder wenn es einem nutzt, dann halten wir es hoch. Wenn es einem nicht nutzt, dann sind wir mit die Ersten, die rhetorisch oder halt dann auch durch so Beschlüsse oder Resolutionen es nicht hochhalten. Und das ist ja auch, was Frau Stein am Anfang schon beschreibt, gerade das Brandgefährliche, wenn man eine Rechtsordnung nur so anwendet, wie es einem passt. Und ich denke, wir sehen das auch beim Sicherheitsrat auf anderen Ebenen. Der Internationale Strafgerichtshof ist ja außerhalb der UN, ist somit gerade in einem Spannungsverhältnis auch zum Sicherheitsrat. Es wird gerade in New York nächste Woche 3 Tage lang darüber verhandelt, ob das Verbrechen der Aggression leichter vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden kann. Dann muss es ein paar, sag mal, technische Änderungen geben, weil er das im Moment nicht so gut kann wie Kriegsverbrechen. Deshalb gibt es ja auch dieses Sondertribunal jetzt zum Verbrechen der Aggression in Bezug auf die Ukraine. Aber wir sehen in New York jetzt gerade, dass Frankreich und Großbritannien die beiden Staaten sind, die das verhindern wollen. Also permanente Mitglieder des Sicherheitsrats. USA, China, Russland sind nicht beteiligt, weil die dem Internationalen Strafgerichtshof gar nicht erst beigetreten sind. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Staaten, eine Gruppe von 45 Staaten weltweit, die sich zusammengetan hat, die die Reform durchsetzen möchte. Deutschland auch in einer prominenten Rolle. Und ich glaube, an den Stellen sieht man halt dieses Machtgefüge, die Machtkämpfe, Sicherheitsrat, ständige Mitglieder und dann andere Staaten, die das Völkerrecht auf breitere Schultern verteilen wollen und außerhalb der UN vielleicht dann auch Wege suchen, das Völkerrecht dann doch zu stärken oder die Mechanismen zu stärken. Und das sind so Tendenzen, die im Großen also das sehr gut beobachten lassen, was sich da gerade abspielt.
Der Internationale Strafgerichtshof wurde, wenn ich es richtig weiß, 2002 gegründet. Sie haben schon gesagt, USA, Russland, Israel, weitere Länder sind gar nicht beigetreten. Versuchen die trotzdem, Herr Walter, diesen Strafgerichtshof in irgendeiner Form zu beeinflussen?
Ja, natürlich, ganz massiv. Die USA von Anfang an, dadurch schon, dass sie auch natürlich an den Verhandlungen beteiligt waren und dann auch später, etwa indem sie in Sicherheitsratsresolutionen mit den Friedenstruppen eingesetzt werden sollten, ihren Beitrag mit Soldaten zu der Friedenstruppe davon abhängig gemacht haben, dass Klauseln aufgenommen werden, die eine etwaige Verfolgung dieser Soldaten vor dem Internationalen Strafgerichtshof ausschließt, oder auch, dass sie mit Vertragsparteien bilaterale Abkommen geschlossen haben, die eine Überstellung amerikanischer Staatsangehöriger an den Gerichtshof ausschließen soll. Also es lässt sich eine ganze Reihe von solchen Beispielen zeigen. Ich würde aber vielleicht noch mal ergänzen wollen zu dem, was wir vorhin zu dem Verbrechen der Aggression gesagt haben, dass man vielleicht schon auch sehen muss, von den etwas über 120 Vertragsparteien des römischen Statuts, die also den Gerichtshof tragen, sind es eben auch nur 44 gewesen, die sich überhaupt auf die begrenzte Möglichkeit, das Verbrechen der Aggression zu verfolgen, eingelassen haben. Also es ist eben doch auch mehr als, ich sage jetzt mal, nur England und Frankreich. Es gibt offenbar eine Zurückhaltung von Staaten, solche relativ weitgehenden Befugnisse zuzulassen. Und vielleicht kann man ja auch an der Stelle nochmal die Frage stellen, ob das gerade im laufenden Konflikt nicht vielleicht auch eine gewisse Klugheit hat, zurückhaltend zu sein. Wenn sich vorstellt, es kommt irgendwann vielleicht doch zu einem Abkommen zwischen der Ukraine und Russland. Was passiert denn dann mit dem jetzt eingerichteten Sondertribunal und wie würde man mit einer eingeleiteten Verfolgung wegen Aggression für den russischen Staatspräsidenten umgehen? Also vielleicht sollte man auch während des laufenden Konflikts, eines laufenden Konflikts, Ansprüche an eine strafrechtliche Verfolgung nicht zu hoch schrauben.
Ja, ich wollte da vielleicht kurz einhaken, weil ich gebe Ihnen insofern recht, Herr Walter, die Einrichtung des Sondertribunals sehen wir auch als problematisch an, nicht nur aus den Ihnen genannten Gründen, sondern weil es halt auch den ständigen internationalen Strafgerichtshof gibt.
Ja,
da genau. Müsste man letztlich dessen Zuständigkeit ändern und nicht für die eine Situation ein neues Tribunal schaffen und für die nächste Situation gibt es dann wieder keins. Das geht ja auch gegen die Anerkennung, Legitimität des Völkerrechts, wenn einzelne Staatengruppen
ihr eigenes
Tribunal errichten und mal nicht.
Sind wir uns einig.
Zu dem Aggressionstatbestand nur noch kurz. Viele Staaten haben das nicht ratifiziert, gerade aus Afrika und Lateinamerika, weil es ihnen keinen Schutz bietet, sondern nur die eigene Führung unter die Jurisdiktion des Gerichtshofs stellt. Aber wenn sie angegriffen werden, ja gerade die Jurisdiktion nicht gilt. Also ich glaube, das Problem, dass nicht so viele Staaten das anerkannt haben, ist vor allem, weil das jetzige Regime ihnen keinen Schutz bietet, wenn sie angegriffen werden, sie auch Ukraine. Und wenn sich das ändert, es durchaus viel mehr wären, die dem beitreten würden. Aber wir werden sehen, wie die Verhandlungen natürlich laufen jetzt in den nächsten Tagen.
Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass Sie sagen, Sondertribunale sind eigentlich mittel- oder langfristig nicht die Lösung in Anführungszeichen. Denn die Ukraine legt ja großen Wert zum Beispiel auf das Sondertribunal. Und gleichzeitig ist ja der russische Präsident Wladimir Putin bereits gesucht mit einem Haftbefehl wegen der ihm vorgeworfenen Entführung von ukrainischen Kindern und Jugendlichen. Also wie passen jetzt eigentlich diese beiden Institutionen oder Thematiken zusammen?
Naja, es gibt den Internationalen Strafgerichtshof, der ist 1998, also ist das Statut verabschiedet worden, gerade aus dem Grund, eine ständige Einrichtung zu haben, nachdem es ja diese Ad-hoc-Tribunale zum ehemaligen Jugoslawien und Ruanda gab, auch zu Kambodscha, Sierra Leone, Libanon. Und jetzt hat man eine ständige Institution und das Aggressionsverbrechen ist auch im Statut verankert. Und jetzt schafft man trotzdem wieder Sondertribunale. Und ich glaube, das ist kontraproduktiv, weil wie gesagt, die werden für die eine Situation geschaffen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Situation in der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda anschaut, da könnte man auch überlegen, ob es ein Aggressionsverbrechen gibt, ob das schon vorliegt oder auch in zukünftigen Situationen. Und dann ist schon die Frage, wird dann wieder ein Sondertribunal eingerichtet oder wird irgendwann der Internationale Strafgerichtshof, der ja wegen Kriegsverbrechen im Falle jetzt Russlands eh schon ermitteln kann und dies auch tut und Haftbefehle erlassen hat, nicht auch noch die vollständige Zuständigkeit bekommen für das Aggressionsverbrechen. Weil ansonsten hat man diese Ausgewogenheit nicht mehr, dass jetzt sucht der Internationale Strafgerichtshof Putin oder hat einen Haftbefehl erlassen. Wenn das Sondertribunal jetzt auch noch einen erlassen würde, das geht bei Putin noch nicht mal so, weil er vor dem Tribunal wiederum im Moment noch Immunität besitzt. Also es fragmentiert das System wieder und das ist eigentlich unser größter Kritikpunkt, anstatt es zu stärken und zusammenzubringen, obwohl das juristisch, technisch möglich wäre.
Und vielleicht kann ich da noch ergänzen, es ist ja auch so, dass Völkerrecht grundsätzlich Konsensrecht ist. Also wir haben eben eine internationale Ordnung, die auf der Souveränität der Staaten basiert, die innere Souveränität. Also ich kann auf meinem Staatsgebiet mit meiner Staatsgewalt in ganz, ganz geringen Grenzen nur machen, was ich will. Und die äußere Souveränität, also alle Staaten sind gleich. Deswegen können Staaten auch nicht einfach an Völkerrecht gebunden werden, wenn sie das nicht wollen. Eben nur an ganz fundamentale Grundsätze, wie zum Beispiel das Verbot von Völkermord, Sklavenhandel oder das Gewaltverbot. Das ist sogenannte Jus Cogens, also Recht, was alle bindet. Aber ansonsten funktioniert Völkerrecht so, dass sich Staaten dem freiwillig unterwerfen müssen. Entweder, weil sie Konventionen beitreten oder weil sie ihre Praxis an bestimmten Regeln ausrichten und sogenanntes Völkergewohnheitsrecht schaffen. Wenn Sie jetzt einmal einen Konsens haben für ein internationales Tribunal wie den ISTGH, dann ist das ganz grandios, dass das überhaupt geklappt hat und dass der da ist. Und wenn Sie jetzt immer wieder neue Tribunale gründen wollen, brauchen Sie immer wieder neuen Konsens, der vielleicht in manchen Situationen einfach nicht herzustellen ist. Und dann fragmentiert es eben weiter, wie Herr Schüller schon gesagt hat, oder es kann auch sein, dass es vielleicht dann auch zu keinen Tribunalen oder anderen Mechanismen kommen kann, die Verantwortlichkeit herstellen sollen.
Aber ich denke, halt, um das Statut zu ändern, sind die Staaten vor allem gefordert, Initiativen zu ergreifen, auch um den Strafgerichtshof zu stützen, weil es gibt sehr heftige Sanktionen der USA gegen den Chefankläger, gegen 4 Richterinnen, sodass die Arbeitsfunktion und Arbeitsweisen des Gerichtshofs schon stark unter Druck sind und beeinflusst sind. Und dort müssen gerade andere Staaten dann auch gegenhalten, indem sie den Gerichtshof stärken und auch die Sanktionen sozusagen abschwächen, dass die halt außerhalb der USA nicht durchzusetzen sind und zum Beispiel keine Konten eingefroren werden oder keine Reisebeschränkungen gegen die sanktionierten Personen bestehen, wie jetzt die 4 Richterinnen und den Chefankläger.
Vielleicht kann man doch nochmal für den Punkt Konsens ergänzen. Das ist ja in diesen zwischenstaatlichen Konfliktsituationen vielleicht nicht so auf den ersten Blick erkennbar, dass nicht beide Seiten unbedingt konsentiert haben müssen. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel immer über die Ukraine geredet und russische Kriegsverbrechen, die auf ukrainischem Territorium begangen werden, die können eben dann von dem Strafgerichtshof verfolgt werden, obwohl Russland nicht Vertragspartei ist. Also da liegt auch ein Element jenseits des Konsenses drin. Da wird sozusagen an den Konsens des einen angeknüpft, der dann ausreicht, um die Möglichkeit der Verfolgung von Taten, die auf dessen Staatsgebiet begangen werden, auch zu eröffnen.
Das Gewaltverbot der UN-Charta haben Sie jetzt schon mehrfach angesprochen. Es wird von den Staaten weiter verletzt werden. Ich glaube, da kann man im Moment davon ausgehen. Kalkulieren die Länder das einfach ein, dass sie Völkerrecht brechen, Frau Stein?
Sie meinen, ob das eingepreist wird?
Ja.
Ich glaube, es interessiert manchmal einfach nicht. Ich glaube, was man schon sehen kann, zum Beispiel als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, dass schon so versucht wird, völkerrechtliche Narrative irgendwie zu bedienen. Man versucht, sich zu rechtfertigen, auch wenn alle, die sich mit Völkerrecht beschäftigen, wissen, dass das eigentlich Quatsch ist. Wird aber trotzdem so ein völkerrechtlicher Duktus gewählt. Man spricht von Selbstverteidigung wie Putin oder jetzt mit den Angriffen der USA auf den Iran. Wird versucht, sprachlich sehr darauf zu präzisieren, dass es sich um einzelne Schläge handelt und nicht um einen Kriegseintritt und dass es Selbstverteidigung auch war. Also dass es eben hier nicht der Beginn eines international bewaffneten Konflikts ist oder die Fortführung. Also ich würde sagen, die Sprache des Völkerrechts wird ganz oft bemüht, um sich innerhalb des Völkerrechts zu rechtfertigen, auch wenn es eigentlich nicht gelingen kann. Wie das dann gehandhabt wird, also ob es Konsequenzen hat, kann eben vor allem sehr mächtigen Staaten und manchen Staatsoberhäuptern, die eben auch während sie noch Staatsoberhaupt sind, Immunität genießen, vor dem ISTGH zum Beispiel, recht egal sein, weil natürlich die Durchsetzung sehr, sehr schwer ist. Und je mehr man das unterstützt als Staat, der nicht in der konkreten Konfliktsituation ist, indem man zum Beispiel Netanyahu einlädt, desto mehr untergräbt man dieses System. Und es lohnt sich dann eben für manche Staaten, das Völkerrecht zu missachten, weil die Konsequenzen minimal ausfallen oder eben nicht so schwer ins Gewicht.
Schadet es dem Völkerrecht dann jedes Mal, wenn es nicht durchgesetzt werden kann? Oder ist das einfach sozusagen das Los des Völkerrechts?
Naja, ich würde sagen, das ist einerseits ein bisschen das Los des Völkerrechts, aber vielleicht sollte man das auch nicht ganz überinterpretieren, denn auch anderes Recht wird nicht immer durchgesetzt und dann wird sich nicht gleich die Frage gestellt, ob wir hier überhaupt ein Rechtssystem haben oder nicht. Also wir haben Normen, die, weiß ich nicht, gegen Diebstahl schützen sollen in Deutschland und trotzdem wird ganz viel geklaut. Jetzt behauptet niemand, wir hätten hier kein Rechtssystem oder wir müssten die Norm abschaffen, weil sie nicht wirkt. Und ich glaube, im Völkerrecht ist es natürlich, kommen noch ganz viele andere Dimensionen dazu, also vor allem die politische Hegemonialstellung von manchen Staaten, partielle Kollektivinteressen, ganz viel Individualinteressen, Krisen, die alles zuspitzen, die Klimakrise, Wirtschaftskrisen. Aber es ist einfach eine Rechtsordnung, die erstmal besteht und nur weil sie gebrochen wird, heißt es nicht, dass sie abgeschafft ist. Man kann Sachen auch wirklich kleinreden. Wir haben schon drüber gesprochen, indem man einfach, ja, sagt Drecksarbeit oder wir setzen auf Legitimität statt Legalität.
Wie beschädigt ist das Völkerrecht? Darüber reden wir heute im SWR Kulturforum mit der Juristin Katharina Stein vom Max-Planck-Institut, mit Andreas Schüller von der Menschenrechtsorganisation ECCHR in Berlin und mit dem Völkerrechtler Professor Christian Walter von der Uni München. Es gibt ja noch, Herr Schüller, das deutsche Völkerstrafrecht und darauf hat sich Ihre Organisation bezogen, als sie 2004 unter anderem den damaligen amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld verklagt hat, sowie den ehemaligen CIA-Direktor George Tenet. Sie haben das gemacht im Namen von 4 Irakern. Warum haben Sie das gemacht und warum ist es letztlich gescheitert?
Na, wir haben es gemacht, weil es ab 2002 in Deutschland das sogenannte Völkerstrafgesetzbuch gibt, das halt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen Menschlichkeit und Völkermord auch in Deutschland verfolgbar macht durch die Behörden. Parallel zum Beginn des Internationalen Strafgerichtshofs 2002. Und dann muss es aus unserer Sicht auch für alle gelten. Und damals ging es um das Foltergefängnis im Irak, Abu Ghraib, es ging um Guantanamo, weshalb wir im Namen der Betroffenen und in Vertretung der Betroffenen, aber auch in Unterstützung der amerikanischen Organisationen, die Strafanzeigen in Deutschland gestellt haben, um zu zeigen, wenn man das Völkerstrafrecht ernst nimmt, sind das die Personen, gegen die man auch ermitteln muss. Man muss auch gegen Assad und die Syrer ermitteln und da haben wir auch eine sehr aktive Rolle übernommen, dass das in Deutschland dann auch passiert ist. Aber wir sagen auch, es darf nicht dort aufhören und das ist auch unser Punkt gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof immer gewesen. Gerade nach den Anfangsjahren, als der Vorwurf kam, es werden nur afrikanische Kriegsverbrecher verfolgt. Mittlerweile gibt es Haftbefehle zu und auch Verfahren zu Philippinen, Myanmar, Afghanistan, aber halt auch Russland und Israel. Und das ist für uns eigentlich die positive Entwicklung, die wir damals schon anstoßen wollten. Und deshalb würde ich das auch nicht als ein Scheitern sehen. Es gab zwar im konkreten Fall keine Ermittlungen in Deutschland, in Frankreich und Spanien schon zum Guantanamo. Es gab auch Vorladungen von dem ehemaligen Guantanamo-Kommandeur Miller in Frankreich zum Beispiel. Also die reisen auch alle nicht mehr nach Europa. Aber natürlich gab es jetzt nicht hier die Hauptverhandlung und dann eine Verurteilung. Aber es sollte eine Entwicklung anstoßen, die wir jetzt auch 20 Jahre später, glaube ich, beobachten können, mit dem, was vor allem der Internationale Strafgerichtshof gemacht hat, wodurch er natürlich auch unter mehr Druck gerät, weil es logischerweise nicht jedem passt. Aber wenn man Völkerstrafrecht ernst nimmt, müssen die Verfahren so mit gleichen Standards gegenüber allen geführt werden.
Es ist ja dann für den einzelnen Menschen, für den Völker oder die Völkerrecht in erster Linie wahrscheinlich erstmal was Abstraktes ist. Und Sie sind gleichzeitig vielleicht Menschen, die solche monströsen Verbrechen erleben müssen am eigenen Leib. Also zum Beispiel ja auch in Bosnien und Herzegowina systematische sexualisierte Gewalt und. Völkermord, mutmaßliche Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter. Herr Schüller, Sie kümmern sich ja dann in gewisser Weise darum, dass auch der Einzelne den Eindruck bekommt, dass sein Recht durchgesetzt wird, sein Völkerrecht. Wie suchen Sie denn Leute aus, die Sie vertreten wollen?
Naja, viele kommen zu uns. Wir können uns natürlich nur auf bestimmte Konflikte konzentrieren, aber wir arbeiten ja auch in einem großen Netzwerk mit anderen Organisationen im In- und Ausland, Anwältinnen und Anwälten und Verfahren, die wir nicht selbst übernehmen können, schauen wir schon, dass dann andere, die übernehmen, sei es jetzt zu Äthiopien, zu Myanmar, wo wir vermittelt haben, weil wir nicht selbst tätig sind. Syrien machen wir selbst viel, Ukraine auch gemeinsam mit anderen wieder. Und es gibt dann durch die Netzwerke im Endeffekt die Verbindung von Betroffenen, die dann über die Netzwerke oder auch direkt zu uns kommen. Und wir sprechen natürlich viel mit denen, um die Erwartungen auch abzugleichen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein konkretes Verfahren stattfindet, im Ausland doch immer noch gering ist. Es gibt natürlich bestimmte Chancen, dahin zu kommen, aber die Betroffenen müssen auch zustimmen, diesen Weg mitzugehen, müssen sich zugleich aber auch bewusst sein, selbst wenn es ein Urteil hier gibt, wie in den Syrien-Verfahren, das ist halt ein Punkt in ihrem Lebensweg, mit einer schlimmen Foltersituation dauerhaft vielleicht wieder besser leben zu können, weil tilgen kann man diese Erfahrung leider natürlich überhaupt nicht, aber ich glaube, es hat sehr viele Elemente und man muss aber auch wissen, was man erwarten kann von so Verfahren, und die meisten verstehen das aber auch ziemlich gut, und wir sagen auch, dass Strafrecht nicht das Allheilmittel für alles ist, sondern das eingebettet sein muss in viele andere Maßnahmen, die den Einzelnen helfen, aber letztlich natürlich auch ganzen Gesellschaften helfen sollen.
Können Sie Ihnen mal ein Beispiel geben, noch vielleicht für einen Syrien-Fall oder Ukraine-Fall, dass man das sich so besser vorstellen kann?
Also zu Syrien gab es das Verfahren beim Oberlandesgericht Koblenz, das sogenannte Al-Khatib-Verfahren gegen einen Leiter eines Gefängnisses in Damaskus, wo vor allem Studierende, junge Aktivistinnen aus Damaskus inhaftiert wurden, die protestiert haben in Syrien gegen das Assad-Regime 2011, 2012. Die Person, der Leiter, ist hier vor Gericht gestellt worden, weil er in Deutschland entdeckt wurde. Und wir haben Betroffene in diesem Verfahren, die in der Abteilung des Geheimdienstes dort inhaftiert waren, anwaltlich vertreten in dem Verfahren vor dem Gericht, ihnen aber auch psychosoziale Unterstützung vermittelt und letztlich dann vor allem nach dem Verfahren auch die Möglichkeit gegeben, öffentlich über ihre Erfahrungen zu sprechen und auch andere zu ermutigen, wiederum einen ähnlichen Weg zu gehen. Aber dieses Koblenzer Verfahren war schon ein Meilenstein, weil es um staatliche Verbrechen ging, nicht staatliche Gruppen, was so häufig der Fall ist. Und das erste Verfahren war zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien. Und seitdem sind wieder eine Reihe weiterer Verfahren auch gefolgt, vor deutschen, aber auch französischen und schwedischen Gerichten.
Daran wird ja auch deutlich, was für Auswirkungen letztlich Kriege und Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und alles, was die Menschen erleben müssen, was für Auswirkungen das auf die Einzelnen hat. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf eine bisschen andere Ebene. Herr Walter, wir haben jetzt mehrfach von Ihnen allen gehört, dass Völkerrecht Konsensrecht ist und dass die politische Weltlage im Moment nicht gerade so aussieht, als würden sich die Länder oder die meisten Länder daran halten. Müssen wir uns also eigentlich darauf einstellen, dass Kriege schlichtweg ohne UN-Mandat geführt werden?
Also das Ideal und das Ziel der UN-Charta war genau das zu verhindern. Und gleichzeitig muss man natürlich auch, wenn man die Geschichte seit 1945 anguckt, feststellen, dass über die gesamte Zeit Kriege ohne UN-Mandat geführt worden sind. Insofern, am Ideal gemessen, hat man das Ziel nicht erreicht. Gleichzeitig würde ich auch sagen, dass es nach wie vor ein sehr, sehr guter Ansatz ist, die Berechtigung darüber zu entscheiden, wo Gewalt eingesetzt werden darf, nach Möglichkeit in einem dafür legitimierten Organ zu konzentrieren. Dann können wir darüber reden, ob der Sicherheitsrat vielleicht noch besser legitimiert werden könnte. Das haben wir ja vorhin auch schon kurz angerissen. Aber prinzipiell glaube ich, dass diese Idee eigentlich der richtige Weg ist. Und das eben zu ergänzen, um die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, wenn man angegriffen wird. Daran wird man auch festhalten müssen, denn es wird immer wieder Situationen geben, in denen dieses zentralisierte Organ zu spät oder vielleicht gar nicht entscheiden kann. Und da muss man sich doch zumindest, so wie man sich ja innerstaatlich auch wehren darf, wenn man angegriffen wird, das wird man nicht aufgeben können. Und das ist eben zugleich auch der Ansatzpunkt, mit dem die allermeisten der Kriege dann auch gerechtfertigt werden. Das erleben wir ja gerade auch, dass damit sehr stark argumentiert wird.
Und genauso hoch wie die Missbrauchsgefahr ist, das Selbstverteidigungsrecht einzusetzen, ist es ja auch gut, dass es das gibt. Also wie Herr Walter gerade gesagt hat, wir können ja nicht das ganze Recht einfach dem Stärkeren überlassen und dann sagen, okay, wenn du angegriffen wirst, darfst du dich nicht wehren. Also es hat ja schon eine Funktion, das Gewaltverbot und das Selbstverteidigungsrecht zusammen in der UN-Charta. Und ich möchte das auch nochmal unterstützen, was wir gerade besprochen haben. Also natürlich wurden die meisten Kriege geführt entgegen der UN-Charta. Und aus unserer sehr westlich geprägten Sicht haben wir vielleicht viele auch nicht mitbekommen und dachten, wir hatten in Europa jetzt eine relativ lange friedliche Zeit. Das war überall auf der Welt nicht so. Und gleichzeitig möchte ich nochmal stark machen, dass die UN-Charta ja allein schon den Rahmen bietet, Transgressionen überhaupt festzustellen. Also nur so, wenn wir wissen, wogegen wir verstoßen können, können wir das auch benennen, was hier falsch läuft. Und allein das ist ja schon eine Funktion, die ganz wichtig ist.
1999 hat die NATO ohne UN-Mandat Serbien bombardiert, also völkerrechtswidrig, Städte wie Belgrad oder Novi Sad. Die Begründung war damals, es könnte ein möglicher Genozid von serbischer Seite an den Kosovo-Albanern bevorstehen. Der serbische Völkermord von Srebrenica war gerade mal 4 Jahre her, muss man sich vielleicht auch vergegenwärtigen. Nehmen wir mal an, der UN-Sicherheitsrat hätte dem Kosovo-Krieg zugestimmt. Wäre dann genau der gleiche Einsatz völkerrechtlich in Ordnung, Herr Walter?
Ja. Das kann man, glaube ich, man kann natürlich darüber ein bisschen diskutieren. Die gibt es die Diskussion, ob das Konzept der Friedensbedrohung in Artikel 39 der UN-Charta, was gewissermaßen die Voraussetzung für ein Eingreifen des Sicherheitsrats ist, ob das so interne Situationen erfasst. Aber da ist die Praxis und auch zwischen die, scheint mir weitgehend konsentiert zu sein, dass solche Situationen darunter fallen, sodass ich sagen würde, es wäre gerade die Aufgabe des Sicherheitsrats, eben in solchen Situationen auch für Legitimation zu sorgen und das seit 2005, 2006 auch im Weltgipfel angesprochene Konzept der Responsibility to Protect ermöglicht eigentlich auch genau ein solches Eingreifen in solchen Situationen, aber eben durch den Sicherheitsrat und nicht durch einzelne Staaten.
Gemeinhin sagt man ja, die Zeit nach 89 war so eine Art gute Zeit für das Völkerrecht und eine gute Zäsur, eine gute Entwicklung. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich würde sagen, also da völkerrechtlich ist da erstmal ganz viel passiert. Also vielleicht jetzt auch nicht alles, was nur Krieg und Frieden betrifft, sondern es gibt ganz, ganz viele Abkommen, die in der Zeit geschaffen wurden. Es wurde ganz viel Völkervertragsrecht gemacht. Das, was wir als Individuen im Alltag erleben, dass wir reisen können, dass Pässe anerkannt werden, dass man von Flugzeugen über Kontinente fliegt, dass das alles funktioniert, das ist ja auch Völkerrecht. Völkerrecht ist nicht nur Krieg und Frieden. Und da ist ganz viel passiert. Und da gab es eben viele gute Phasen oder eine lange gute Phase, wo gut zusammengearbeitet werden konnte. Das heißt nicht, dass die nicht wiederkommt. Das heißt nicht, dass in Krisenphasen nicht auch was Gutes entstehen kann. Aber erstmal würde ich sagen, war das allein schon vom Output her eine gute Phase fürs Völkerrecht.
Das würde ich auch so sehen. Würde vielleicht noch sagen, es war vielleicht auch eine gewisse Euphorie, die entstanden ist eben mit dem Ende des Kalten Krieges und der Vorstellung, jetzt wenden sich alle einer, also gerade in Deutschland sehr stark, einer vom Recht geprägten internationalen Ordnung zu. Wir haben ja damals auch intensiv über Konstitutionalisierung, also sowas Ähnliches wie Verfassungsstrukturen im Völkerrecht diskutiert. Das ist schon Ausdruck, glaube ich, einer großen Hoffnung auch gewesen, jenseits dessen, was Frau Stein gerade sozusagen als praktische Ergebnisse geschildert hat. Und da wird man wahrscheinlich heute in der Rückschau sagen müssen, das war dann vielleicht doch, sagen die Erwartungen, die da entstanden sind, die waren wahrscheinlich übertrieben.
Ich denke aber auch, dass wir 2003 mit dem Irakkrieg eine Zäsur gesehen haben, die bei vielen Menschen weltweit und auch in vielen Regionen außerhalb Europas eventuell zum anderen Schluss kommen. Ich stimme Frau Stein voll und ganz zu, dass sehr viel erreicht wurde. Auch der Internationale Strafgerichtshof 1998, das Statut des wäre heute, glaube ich, so nicht mehr vorstellbar. Aber es ist halt nicht bei allen Menschen angekommen, wenn man in vielen Regionen, in Afghanistan, in Syrien, Myanmar, Äthiopien, die Leute fragt, auch in Gaza jetzt natürlich, wie sie das sehen, ob das Völkerrecht seit 89 gestärkt wurde, wird man, glaube ich, ganz unterschiedliche oder negative Antworten hören. Also es ist halt, es kommt sehr auf die Perspektiven an. Institutionell, vertraglich ist viel geschaffen worden. Es ist aber leider bei vielen Menschen nicht angekommen oder die Situation hat sich nicht wirklich verbessert.
Absolut, absolut. Also 2003 war auf jeden Fall ein Bruch, würde ich sagen. Und ich fand auch den Begriff von Herrn Walter gerade sehr schön, diese Völkerrechtseuphorie, die da war. Und jetzt vielleicht so ein bisschen, oder ab 2003, der Knall auf den harten Boden. Ich würde noch sagen wollen, dass ich glaube, diese Erwartung, die auch Herr Walter gerade angesprochen hat, die wir ins Völkerrecht haben, dass man die vielleicht auch nochmal hinterfragen muss, weil ich glaube, Völkerrecht besteht, oder ganz besonders Völkerrecht als Rechtsordnung besteht aus, ich würde sagen, Normen und Regeln. Und wir haben eben harte Völkerrecht, ist das vielleicht auch ein ganz, nicht ganz zutreffender Eindruck. Wir haben Regeln, die eben kodifiziert sind und die man sich halten kann. Und dann haben wir Normen, die aus Erwartung und gelebter Praxis bestehen, die aber eben vielleicht noch nicht die Stufe des Rechts haben. Und diese Erwartungen und Normen sind ganz stark moralisch geprägt. Und wir haben ja auch gar keinen Weltkonsens über Moral. Und da spielen die internationalen Beziehungen rein und die Politik und die gesellschaftlichen Vorstellungen. Und wenn wir denn von dem Völkerrecht erwarten, dass sie unseren Moralvorstellungen entspricht, also dass das Völkerrecht unseren Moralvorstellungen entspricht, dann erwarten wir zu viel und können einfach nur enttäuscht werden. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir es vielleicht ganz abschreiben wollen, weil es eben nicht genau das umsetzt, was wir wollen. Und das ist schwer. Und es ist schwer, diese Balance zu finden, sich selbst zu hinterfragen, was ich an meinen Moralvorstellungen übertragen möchte und was eigentlich der Grundkonsens ist, ein humanitärer, fundamentaler Grundkonsens, den wir einhalten können und wollen.
Ohne irgendetwas lächerlich machen zu wollen, aber manchmal entsteht ja auch der Eindruck, man hätte parallel zum Fußball nicht 80 Millionen Bundestrainer, sondern 80 Millionen Völkerrechtler, die genau wissen, das ist jetzt völkerrechtswidrig oder das nicht. Also jeder hat dazu auch sehr schnell eine Meinung, was ja zu dem passt, was Sie eben sagten, Frau Stein.
Genau, und vor ein paar Jahren hatten wir 80 Millionen Virologen. Und das wird sich immer wieder so ändern. Das ist ja auch schön, dass die Leute darüber diskutieren. Das ist nicht ganz wunderbar. Ich glaube, man muss halt nur einfach aufpassen, was individuelle Vorstellungen sind und was das Recht leisten kann. Und ja.
In welche Richtung geht es jetzt weiter, fragen wir uns mal zum Schluss. In welche Richtung geht es, Frau Stein, vielleicht Sie?
Ja, also ich glaube, was wir noch nicht angesprochen haben, sind auch, dass Staaten gerade sich aus manchen völkerrechtlichen Verträgen zurückziehen, die wir eigentlich, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, als die guten Staaten sehen. Finnland, die baltischen Staaten gehen aus dem Ottawa-Übereinkommen über das Verbot von Landminen, Landpersonenminen, ziehen die sich zurück, weil die sich politisch bedroht fühlen von Russland und Belarus. Und das ist eine Entwicklung, wenn man schon sieht, dass in Anführungsstrichen wieder die guten Staaten, die sich eigentlich sehr stark für das Völkerrecht einsetzen und es unterstützen, aus solchen Konventionen zurückziehen, sehen wir einmal, okay, sie wollen sie nicht brechen. Also sie könnten ja auch einfach das tun, was sie tun wollen und in der Konvention drin bleiben. Aber nein, sie treten aus, also sie machen den formellen, ganz rechtsstaatlichen Prozess, dass sie austreten, um dann vielleicht Landminen einzusetzen. Das ist natürlich eigentlich eine Stärkung des Völkerrechts, aber inhaltlich wird da natürlich eine Regelung abgeschafft oder da nicht mehr angewandt, die ganz, ganz wichtig ist und die eigentlich ein Erfolg war. Und ich glaube, dieses Spannungsgefühl, dass Völkerrecht an manchen Stellen erodiert und gleichzeitig aber immer noch diesen Rahmen bildet, in dem wir uns bewegen, diese Ordnung, auf die wir uns geeinigt haben, auch ein Konstrukt, auf das wir uns geeinigt haben, das aber auch als Konstrukt gleichzeitig Rechtswirkung erzeugen kann. Das ist schwer auszuhalten und das wird auf uns alle zukommen in den nächsten Jahrzehnten.
Herr Schüller, schauen Sie auch in die Zukunft des Völkerrechts, sagen wir mal in die nahe Zukunft, wo führt die hin?
Naja, ich denke, es ist das Völkerrecht insgesamt ist schon recht stark auch in seinen Strukturen. Das wird nicht einfach so aufgelöst werden können, aber wir müssen uns schon darauf einstellen, dass der Kampf ums Völkerrecht, um die Argumente, um die Auslegung stärker wird. Der Diskurs ums Völkerrecht muss auch stärker geführt werden, um das Recht auch wirksam zu halten. Darauf müssen wir uns einstellen, dass es umkämpfter wird sozusagen. Aber es ist für viele Menschen weltweit nach wie vor auch ein Ausdruck einer Hoffnung. Also nicht nur die Menschenrechte, auch das Völkerrecht auf was möglich sein könnte oder auch sollte. Und ich glaube, daran werden auch viele festhalten. Und letztlich liegt es auch daran, die Staaten zu beeinflussen, hier auch rhetorisch das Völkerrecht zu stärken und es nicht zu unterminieren.
Herr Walter?
Ja, ich würde auch grundsätzlich schon mit einer positiven Stimmung antworten. Das Völkerrecht wird nicht verschwinden. Wir können auch, glaube ich, die große Aufmerksamkeit, die es im Moment gerade genießt, durchaus produktiv wenden und nutzen, uns darüber zu vergewissern, was eigentlich die Grundlagen sind. Aber gleichzeitig würde ich eben auch sagen, es sind auch die Grundlagen, um die wir uns dabei kümmern müssen. Sie haben immer den Begriff Konsensvölkerrecht verwendet. Das ist ja nicht nur der Konsens, weil das klingt so, als ob der ständig vorliegen müsste, sondern soll ja gerade auch dann binden, wenn man in dem Moment eben nicht einverstanden ist. Der Konsens steht ja nur irgendwann am Anfang. Und in den letzten Jahren war es, glaube ich, ein Grundvertrauen, dass man in bestimmte Grundlagen des Völkerrechts, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man das nicht antasten wird. Und dieses Grundvertrauen ist erschüttert worden. Ich glaube, schon auch unsere Aufgabe als WissenschaftlerInnen völkerrechtlicher Öffentlichkeit, wenn man die 80 Millionen dazu nimmt, ja, daran zu arbeiten, dieses Vertrauen, das so unheimlich essentiell ist, zu erhalten, das, was übrig ist, und eben auch wiederherzustellen nach Möglichkeit. Das ist, glaube ich, nicht einfach.
Wir halten also fest, Konsens bedeutet durchaus Streit über den Konsens und wie der aussehen sollte. Drecksarbeit in Zeiten des Krieges. Wie beschädigt ist das Völkerrecht? Darüber diskutierten im SWR Kulturforum Katharina Stein vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Andreas Schüller, Co-Programmleiter des Bereichs Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung beim European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. Und Christian Walter, Professor am Lehrstuhl für Völkerrecht und öffentliches Recht der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Am Mikrofon war Andrea Beer.